Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Die Bibel in der Vogelschau Teil 2.
Nun müssen wir eine ganz wichtige Prophetie sehr genau miteinander studieren. Vorher gibt es keinen Kuchen. Aber das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um die biblische Heilsgeschichte zu verstehen. Das ist Daniels Prophetie über die 70 Jahrwochen. Wir sind also immer noch im 6. Heilszeitalter. In Daniel 9, 23 lesen wir: So merke auf das Wort und verstehe die Vision. Nun, das können wir ganz persönlich nehmen. Gott möchte, dass wir auf dieses Wort achten und diese Vision, die er in seinem Wort gegeben hat, verstehen. Es gibt Leute, die kommen heute und sagen, ich habe eine Vision gehabt. Da kann man fragen, und kennst du die Vision aus Daniel 9? Nein? Dann studieren wir die zuerst. Daniel 9, Vers 24. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Abfall zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Er bekommt eine Prophetie über 70 Jahrwochen, die betreffen sein Volk, übrigens nicht die Gemeinde, sondern sein Volk, das Volk Israel, und die heilige Stadt, das ist Jerusalem. Was ist eine Jahrwoche? Das hebräische Wort Shavua bedeutet eine Woche von Jahren. Eine Woche von Tagen ist klar, 7 Tage. Aber eine Woche von Jahren, das sind 7 Jahre. Also 70 Jahrwochen bedeuten 490 Jahre. Sollen vergehen und dann kommt all das. Gottes Gerechtigkeit wird in diese Welt hineinkommen. Ja, es sind eigentlich 6 Punkte, die kommen werden. Der Abfall soll zum Abschluss kommen, die Sünden sollen ein Ende nehmen, die Ungerechtigkeit wird gesühnt, Blick auf Israel, eine ewige Gerechtigkeit wird eingeführt, Gesicht oder Visionen und Propheten werden versiegelt, ein Allerheiligstes wird gesalbt. 6 Punkte, nicht wahr? Abfall zum Abschluss bringen bedeutet, dann wird diese dauernde Geschichte des Abfalls des Volkes Israel ein Ende haben. Den Sünden ein Ende zu machen, dieses ständige Sündigen Israels gegen Gottes Gebote wird dann zum Ende kommen. Drittens, die Ungerechtigkeit zu sühnen bedeutet, Gott vergibt Israel all die vielen Sünden der Vergangenheit. Viertens, eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Gott wird eine gerechte Weltregierung unter dem Messias schenken. Fünftens, Gesicht und Propheten zu versiegeln, bedeutet, alle Prophetien der Bibel über diese Welt werden sich dann vollständig erfüllen. Und sechstens, ein Allerheiligstes soll gesalbt werden. Das bedeutet, der dritte Tempel, der Tempel nach Hesekiel 40 bis 48, wird mit Öl gesalbt werden. Das ist etwas ganz Besonderes. Die Stiftshütte wurde mit dem Öl von Mose gesalbt. Dann auch der Tempel von Salomo. Aber als die Juden zurückkamen aus der Gefangenschaft in Babylon, das war kurz nach dieser Vision, die Daniel da bekommen hatte, da haben sie den zweiten Tempel gebaut, aber sie hatten das Salböl von Mose nicht mehr. Und so wurde der zweite Tempel, der bestand bis ins Jahr 70 nach Christus, wurde nie gesalbt. Das war kein gesalbter Tempel. Aber hier, wie gesagt, dann ganz am Ende wird wieder ein Tempel gesalbt werden. Das ist der dritte Tempel. Und nun schauen wir uns Daniel 9, Vers 25 an. So wisse denn und verstehe. Das sind zwei Befehle. Wir sollen das wissen, wir sollen das begreifen. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Hier lohnt es sich, eine gute Bibelübersetzung zu haben. Manche neuere Übersetzungen haben das völlig zerstört. Also man schaue unbedingt die alte Elberfelder an. Da haben gewisse Übersetzungen den Punkt falsch gesetzt bei den Sätzen. Und dann wird der ganze Sinn zerstört. Und so hat sich nie erfüllt. Und so wie es da steht in der Elberfelder, so hat sich perfekt auf den Buchstaben genau erfüllt. Also, das war nun interessant. Daniel lebt ja in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Jerusalem war zerstört, der Salomo-Tempel verwüstet. Und jetzt wird ihm gesagt, von dem Moment an, wo ein Wort ausgeht, ein Befehl, ein Erlass, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, von da an kann man rechnen, wann der Messias kommt. Als Fürst. Da vergeht nämlich eine Periode von 7 und 62 Jahrwochen. Schauen wir uns das an. In der Grafik, Erlass zum Aufbau. Da kommen 7 Jahrwochen und direkt daran angeschlossen 62 Jahrwochen. Und dann kommt der Messias als Fürst. Wow, da kann man ja rechnen, wann der Erlöser kommt. Ja klar. Und wenn man Folgendes noch weiß, eine Jahrwoche, wissen wir, sind 7 Jahre. Aber die prophetischen Jahre der Bibel, die dauern 360 Tage. Das ist eine Mischung zwischen dem Mond- und dem Sonnenjahr. Die Juden haben nämlich immer mit beiden gerechnet. Das Mondjahr für die Monate. Der Monat beginnt mit dem Neumond, mit dem Erscheinen der Neumondsichel. Aber der Jahreskalender Israels war ja nach den Festen des Herrn in 3. Mose 23 ein Landwirtschaftskalender. Das Passafest musste zusammenfallen mit der Zeit der Gerstenernte. Das Pfingstfest oder Wochenfest, Shavuot, musste zusammenfallen mit der Weizenernte. Und Sukkot, das Laubhüttenfest, musste zusammenfallen mit der Zeit, also gerade in die Zeit nach der Trauben- und Olivenernte. Nun, wenn man nur nach dem Mondkalender geht, dann verschiebt sich das mit der Zeit, ja? So wie beim islamischen Kalender, das ist ein reiner Mondkalender. Darum wandert ja Ramadan mit der Zeit das ganze Jahr. Und manchmal ist Ramadan eben im Hochsommer und dann wird es besonders wild. Ja, weil da müssen Sie am längsten fasten. Aber Israel hatte also eine Kombination von Mond- und Sonnenjahr. Und zwar hat man immer einen 13. Monat eingeschaltet, den Ve'adar. Und so wurde der Mondkalender immer wieder zum Sonnenjahr korrigiert. Bei den prophetischen Jahren haben wir nun genau die Mittung. Mondjahr, 354. Sonnenjahr, etwa 365, Mitte 360. Und in Offenbarung 11, dort haben wir prophetische 42 Monate, die sind gleichgesetzt mit 1260 Tagen. Das sieht man, Monat zu 30 Tagen, 12 mal 30 gibt 360. Das ist genau dieses Rechnen. Nun können wir also rechnen, 62 und 7 Jahrwochen, das sind 69 Jahrwochen. Das haben wir schon im Kopf hingekriegt. Aber jetzt können wir noch rechnen, 69 mal 7 mal 360 Tage, das sind 173.880 Tage. So lange soll diese Zeit dauern, vom Erlass bis der Messias kommt. Jetzt lesen wir noch ein bisschen weiter in Daniel 9,25. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden. Und zwar in Drangsal der Zeiten. Hier wird erklärt, also der Erlass geht aus und dann baut man die Stadt auf. Aber es wird eine schwierige Zeit sein. Das hat sich übrigens genauso erfüllt. Als der Perserkönig Artaxerxes in Nehemia 2 den Erlass gab, Jerusalem zu bauen, wurde dann unter Nehemia die Stadtmauer gebaut und danach wurden die Häuser in der Stadt aufgebaut. Und das war eine Zeit der ständigen militärischen Bedrohung. Man lese Nehemia 2, 3, 4 und so weiter. Nun sehen wir, warum ist es eingeteilt in 7 und 62 Jahrwochen? In den 7 Jahrwochen wird Jerusalem wieder vollkommen aufgebaut. 7, Zahl der Vollkommenheit. Aber es ist eine Zeit der dauernden Bedrohung. Und dann kommen die 62 Jahrwochen. Nun, das ist aus dem Grund noch besonders wichtig. Es gab nämlich zwei Erlasse, Jerusalem wieder aufzubauen. Ein Erlass von Kores oder Kyros im Jahr 539 vor Christus und ein Erlass von Artaxerxes um 445 vor Christus. Jetzt haben wir das Problem, welcher gilt? Ganz einfach. Der, bei dem es eine Tatsache ist, dass 49 Jahre später Jerusalem wieder steht. Nun, 539 vor Christus plus 49 Jahre, Jerusalem wurde nicht aufgebaut. Trotz der Erlaubnis der Perser. 445 vor Christus, Jerusalem wird aufgebaut, Stadtmauern unter Nehemia, ständige militärische Bedrohung und dann wird die Stadt aufgebaut. 49 Jahre später ist Jerusalem eine perfekte Stadt. Aha, wir müssen also rechnen von 445 vor Christus. Und jetzt können wir von da an 173.088 Tage zählen und dann kommen wir aufs Jahr 32 nach Christus. Das passt so schön hinein. Übrigens, der Erlass nach Nehemia 2 war im Monat Nissan. Der Tag wird nicht gesagt. Nissan ist bei uns März, April. Nun, 173.088 Tage kann man schön einfügen. Von März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus. Und das ist interessant aus dem Grund. Der Herr Jesus begann ja seinen öffentlichen Dienst, Predigtdienst nach Lukas 3, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Das kann man in jedem Lexikon nachschauen oder auf Wikipedia. Wann hat Tiberius den Thron bestiegen? 14 nach Christus. 14 plus 15 gibt 29. Und der Herr Jesus ist während 3 Jahren öffentlich aufgetreten. Diese 3 Jahre werden im Gleichnis in Lukas 13, 6 bis 9 erwähnt. 29 plus 3 gibt 32. Und am Palmsonntag, das war im Passamonat, März, April, reitet der Herr Jesus als Fürst auf dem Esel vom Ölberg her nach Jerusalem ein. Und die Volksmenge empfängt ihn mit Baruch Haba Beshem Adonai. Gepriesen oder willkommen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Er wird als Messias in Jerusalem willkommen geheißen. Das ist das einzige Mal in seinem Leben, dass der Herr Jesus hier auf Erden als Fürst aufgetreten ist. 173.088 Tage später. Nun, wir lesen weiter in Daniel 9, 26. Wir haben ja verstanden, es gibt 7 Jahrwochen, dann 62 Jahrwochen. Und jetzt hier wird erklärt, und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Das ist doch unerwartet. War das nicht ein Schock für Daniel? Zuerst hört er, dann kommt der Messias als Fürst. Und nachher wird er ermordet, ausgerottet. Nun, heute können wir so zurückschauen, wie war das genau? Tatsächlich, 5 Tage nach Palmsonntag schrie die Volksmenge vor Pilatus in Jerusalem, ihr werdet gekreuzigt! Und der Herr Jesus wurde ermordet. Hingerichtet am Kreuz auf dem Golgatha-Felsen draußen vor den Stadtmauern Jerusalems. Es wird hier nicht gesagt, wie viel nach den 62 Wochen. Ja, Wochen. Es wird einfach gesagt, nach. Und wir können jetzt sagen, ja, es war nach. 5 Tage danach. Also, wir haben das Schema verstanden mit den 7 Jahrwochen, 62 Jahrwochen. Und nach den 62 Jahrwochen soll der Messias ausgerottet werden. Er wurde gekreuzigt. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir die 69 Jahrwochen verstanden. Ja? Das Kommen des Messias und sein Sterben. Jetzt bleibt aber noch eine 70. Jahrwoche. Nicht wahr? Jetzt haben wir erst 69 angeschaut. Aber nach 70 Jahrwochen kommt das Reich Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. Also hängen wir im Jahr 32 jetzt noch etwas an. Hier, die 70. Jahrwoche. Also im Jahr 39 sollte das Reich Gottes hier auf Erden kommen. Frieden auf dieser Erde. Der Messias sollte als Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen, das römische Reich, das vierte Reich vernichten und dann sein Reich aufrichten. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Hat sich die Bibel geirrt? Wenn man meint, die Bibel irre sich, dann gibt es ein gutes Rezept. Man lese die Bibel ganz genau. Vor Jahren hat man ein Buch gegeben mit dem Titel Die Bibel als Roman. So ein Unsinn. Die Bibel ist kein Roman. Die Bibel liest sich anders als ein Roman. Wenn jemand Romane so liest wie die Bibel, dann kann man sich vielleicht kratzen an der Stirn, ob das noch alles in Ordnung ist. Ja, wenn man diese Wörter genau untersucht und vielleicht sogar untersucht, wie viel mal kommt dasselbe Wort vor und so, ja? Nein. Jetzt müssen wir weiterschauen. Was steht in Daniel? Wir haben gesehen, der Messias kommt genau am Ende der 72 Jahrwochen als Fürst. Dann wird er ermordet. Und jetzt lese ich weiter in Daniel 9,26. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Ha, jetzt wird Jerusalem wieder zerstört. Das war ein Schock für Daniel. Jetzt durfte er wissen, es wird ein Erlass ausgehen, Jerusalem wird wieder gebaut werden, vollkommen wiederhergestellt und dann kommt der Messias, man kann es genau berechnen. Der Messias wird ermordet und dann kommt ein Volk und wird die Stadt Jerusalem und den Tempel zerstören. Der zweite Tempel wird auch zerstört werden. Da konnte Daniel wissen, aha, am Ende der zweiten Tempelzeit wird der Messias kommen, ermordet werden und dann wird alles zerstört werden. Nun, wir wissen, wir können so zurückblickend alles anschauen. Im Jahr 70 nach Christus zerstörten die Römer Jerusalem und den zweiten Tempel. Alles hat sich so erfüllt. Eigentlich wollte der römische General Titus damals den Tempel verschonen, weil es ein so prachtvolles Bauwerk war. Aber in der Eskalation des Krieges haben Soldaten nicht gehorcht und den Tempel in Brand gesteckt und schließlich war alles kaputt. Es musste so kommen, wie die Bibel es gesagt hat, nicht wie Titus das gedacht hat. Die Stadt und das Heiligtum zerstört. Und alles lag flach im Jahr 70. Nun können wir unser Schema also vervollständigen. Wir haben die 72 Jahrwochen bis auf den Messias, den Fürsten. Dann wird der Messias ermordet. Und dann kommt die Zerstörung des Tempels und der Stadt. Ja, bitte, wo ist die 70. Jahrwoche? Jetzt sind wir schon im Jahr 70. Wo ist die 70. Jahrwoche? Ja, irgendwie wird die hinausgeschoben. Wir lesen weiter. Aber bevor wir weiterlesen, möchte ich noch etwas einschieben. Der Herr Jesus spricht nämlich in seiner Ölbergrede am Dienstag vor Karfreitag auch über die Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem. Da sagt er in Lukas 21, Vers 24, und sie, die Juden, werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Die Juden werden noch zerstreut werden unter alle Völker. Und sie werden nie mehr die Stadt Jerusalem beherrschen, sondern immer die Heiden werden Jerusalem zertreten. Aber es wird ein Ende haben. Dann, wenn die Zeiten der Nationen erfüllt werden. Und dann kommt das Reich Gottes. Bis. Nun können wir das also so noch ergänzen. Wir haben da die Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70 und die Zerstreuung der Juden. Ab dem Jahr 70 wurden die Juden in einem jahrhundertedauernden Prozess aus ihrem Land herausgerissen und schließlich unter alle 5 Kontinente zerstreut. Ja, aber jetzt lesen wir weiter in Daniel. Das war nur so ein kleiner Exkurs, um zu ergänzen. Daniel 9, 26. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das haben wir bereits behandelt. Übrigens, nicht der Fürst, nicht der kommende Fürst wird die Stadt zerstören, sondern sein Volk. Wer ist denn dieser kommende Fürst? Ha, von dem werden wir schon noch was hören. Der ist eben noch kommend, der ist zukünftig, der wird noch vorkommen. Aber im Jahr 70 war es das römische Volk, das Stadt und Tempel zerstörte. Aber aus diesem römischen Volk wird dann noch ein Fürst kommen. Von ihm später. Ich wiederhole. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Das Ende wovon? Ja, das Ende von diesem Gericht über das jüdische Volk. Weil sie den Messias verworfen und getötet haben. Das hat ein Gericht zur Folge, eine ganze Gerichtsserie, die beginnt mit der Zerstörung des Tempels und der Stadt. Und dann geht das weiter, weiter, weiter bis ans Ende. Das Ende, das ist die Endzeit. Und in der Endzeit, das letzte Gericht wird dann sein, die überströmende Flut. Von der wird anderswo in der Bibel noch mehr berichtet, und auch in Daniel. Von dem hören wir noch. Aber jetzt wird erklärt, und bis ans Ende, also von der Zerstörung Jerusalems und des Tempels, bis in die Endzeit, Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Ja, jetzt haben wir nochmals das Schema vor uns, die 69 Jahrwochen, der Messias wird ermordet, Jerusalem wird zerstört, die Juden werden zerstreut unter die Völker. Und jetzt gibt es eine ganze Kette, die geht bis in die Endzeit. Und bis ans Ende Krieg, Verwüstungen. Und wie hat sich das erfüllt? Hier. Ich wiederhole, im Jahr 70 wurde Jerusalem durch die Römer zerstört. In diesem Krieg kamen nach Aussagen eines Augenzeugen mehr als 1 Million Juden ums Leben. Im Jahr 135 wurde Jerusalem wieder neu durch die Römer zerstört. Ein schrecklicher Krieg, bei dem insgesamt wieder mehr als 1 Million Tote unter dem jüdischen Volk zu beklagen waren. Und von da an war es für die weitere Zeit verboten für Juden nach Jerusalem zu gehen. Zu Besuch. Für längere Zeit. 614, Verwüstung Jerusalems durch die Perser. 629, Eroberung Jerusalems durch Byzanz. 638, kurz nach dem Tod von Mohammed, kommen die muslimischen Araber aus der saudischen Wüste und erobern Jerusalem und bauen ihre Moscheen, Felsendom und El-Aqsa-Moschee, auf dem Tempelplatz. 1071, Eroberung Jerusalems durch die Türken. 1099, Eroberung durch die Kreuzfahrer. 1187, Eroberung Jerusalems durch Sultan Saladin, der die Kreuzfahrer wieder rausschmeißt. 1244, Eroberung Jerusalems durch die wilden Tataren aus Zentralasien. 1517, in der Reformationszeit, Eroberung Jerusalems durch die türkischen Osmanen. 1917, im Ersten Weltkrieg, Eroberung Jerusalems durch die Engländer. 25.000 Tote, vor allem unter der osmanisch-türkischen Armee. 1948, der Staat Israel wird gegründet und Ost-Jerusalem wird in den totalen Krieg der Araber gegen die Juden, der darauf folgte, durch Jordanien verwüstet. 1967, als Antwort auf die zweite Bedrohung der Totalauslöschung durch die Araber, 6 Tage Krieg, Israel erobert Ost-Jerusalem den Tempelberg. Nach 2000 Jahren kommen sie zurück zum Ort des Tempels. Aber es ist immer noch keine Freiheit da. Die Zeiten der Nationen sind immer noch nicht abgeschlossen. Immer noch bestimmt die UNO, bestimmt Amerika, Russland, die EU und so weiter über Israel. Aber noch ein wichtiger Punkt. Wenn wir da lesen von bis ans Ende, habe ich erklärt, das ist einer dieser vielen Ausdrücke für die Endzeit. Was ist die Endzeit? Wir haben schon gesehen, das ist nicht die Zeit des Weltuntergangs, sondern die Endzeit ist effektiv die Zeit, in der das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung zurückkehrt, um dann später dem herrschenden Messias zu begegnen. Ein Beispiel dafür: in Hesekiel 38,8 spricht Gott einen Feind im äußersten Norden an, der in der Endzeit Israel angreifen wird. Und da steht, am Ende der Jahre, also in der Endzeit, sollst du in das Land kommen. Was für ein Land? Ja, das Land wird beschrieben. In das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt sein wird, zu einem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt sein wird, auf die Berge Israels, welche beständig verödet dalagen. Ja, es wird herausgeführt sein aus den Völkern. Das Land Israel, das eine Wüste wurde im Verlauf der letzten 2000 Jahre, wurde durch die jüdische Einwanderung in unserer Zeit wieder fruchtbar gemacht, 240 Millionen Bäume gepflanzt. Heute ist Israel ein Land, das Schnittblumen exportiert. 1,3 Milliarden Schnittblumen werden produziert pro Jahr. Vom Schwert wiederhergestellt, aus vielen Völkern gesammelt, aus über 100 Nationen, aus allen 5 Kontinenten gesammelt. Das ist Endzeit. Die Zeit, in der das jüdische Volk zurückkehrt. Jetzt können wir unser Schema so vervollständigen. Wir haben 69 Jahrwochen, dann die Ermordung des Messias, die Zerstörung Jerusalems und die Wegführung der Juden. Es kommt in einer langen Kette bis in die Endzeit Krieg und Verwüstung über Jerusalem, bis in unsere Zeit. Aber dann in der Endzeit kehrt das jüdische Volk zurück. Das ist genau, was wir heute erleben. Und zwar ab 1882. Da fand die erste Einwanderungswelle der Juden statt. Und dann kam die zweite, die dritte, die vierte und so weiter. Jetzt gehen wir weiter im Text in Daniel 9. Und er, wer ist das? Ja, jetzt müssen wir schauen, von wem war noch vorhin die Rede? Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und er, das ist jetzt eben dieser kommende römische Fürst, der regieren wird über das wiedererstandene römische Reich. Wow, es ist doch eine interessante Zeit. Die Juden kehren zurück in unserer Zeit. Nach dieser langen Kette, wo Jerusalem zertreten wird, durch all die Jahrhunderte hindurch, jetzt kehren sie zurück und Europa steht aus dieser Zerrissenheit auf und gründet die EU. Aber der kommende Fürst ist noch nicht da. Aber der wird noch kommen. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. So, jetzt haben wir sie, die 70. Jahrwoche. Aber die ist ein bisschen verschoben worden, oder? Und der Text macht es klar. Die 70. Jahrwoche kommt erst in der Endzeit. Wer sind die vielen? Rabbim ist im Buch Daniel ein Ausdruck für die Masse des jüdischen Volkes. Eben nicht nur hier in Daniel 9,27, sondern man lese Daniel 11,33, 39, 12, Vers 3. Also der kommende Fürst über das wiedererstandene römische Reich, sprich das neue Europa, wird mit der Masse der Juden einen Bund schließen. Und aus Jesaja 28 geht hervor, das wird ein Sicherheitsbund sein, damit die hindurchströmende Geißel sie nicht überrennen kann. Aha, jetzt kommt das wieder. Was wir schon mal, das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. In Daniel 11, ab Vers 40, wird über die Endzeit gesprochen und der König des Nordens wird dort beschrieben, der ganz Israel in der Endzeit überrennen und überfluten wird und das ganze Land erobern und verwüsten wird. Wer ist der König des Nordens? Ganz einfach. In der Bibel ist ja manches schwierig, oder? Aber es gibt Dinge, die sind ganz einfach. In Daniel 11, 1 bis 35, da ist alle Prophetie schon erfüllt. Und da wird ständig gesprochen über den König des Nordens und den König des Südens. Jetzt können wir einfach schauen, wer war der König des Nordens? Das war Syrien. Und der König des Südens, Ägypten. Und nun, der König des Nordens in der erfüllten Prophetie war aber nicht dieses kleine Syrien von heute, sondern das war ein Groß-Syrien, das alles umfasste. Libanon, Syrien, dann auch weitere Länder über Irak, Persien bis Pakistan. Alles arabische Welt heute. Der König des Nordens. Das heißt also, in der Endzeit wird der kommende Fürst über das Römische Reich wird einen Bund schließen mit Israel, damit die arabische Welt Israel nicht zerstören und überrennen kann. Ein Bund für 7 Jahre. Das wird immer spannender, finde ich. Also wir sehen in unserem Schema, der Bibeltext im Alten Testament macht klar, zuerst diese 69 Jahrwochen, dann die Ermordung des Messias, darauf die Zerstörung Jerusalems und dann diese lange Serie von Krieg und Verwüstung über Jerusalem bis in die Endzeit. Und dann wird durch einen Bundesschluss von dem modernen Römischen Reich mit Israel wird die 70. Jahrwoche einläuten. Jetzt lese ich aber noch weiter in Daniel 9,27. Wir haben schon gelesen. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Aber jetzt gehe ich weiter. Und zur Hälfte der Jahrwoche oder der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Nun, was ist die Hälfte einer Jahrwoche? 3,5 Jahre. Also das ist eine Phase von 7 Jahren. Aber nach 3,5 Jahren wird dieser Fürst aus Europa bewirken, dass man nicht mehr Schlachtopfer und Speisopfer darbringen kann. Aha, dann werden die Juden wieder opfern. Ja, steht ja da. Nicht wahr? In Hosea 3, Vers 4 steht, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne Fürsten und ohne König sein. Und ohne Schlachtopfer. Das jüdische Volk sollte eine lange Zeit keinen Staat mehr haben. Nun, im Jahr 135 war der Judenstaat endgültig vernichtet. Und von da an gab es viele Tage bis 1948, als am 14. Mai der moderne Staat gegründet wurde. Viele Tage ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Der Text sagt nicht ewig ohne Schlachtopfer. Seit der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 konnten die Juden nicht mehr opfern, weil das Gesetz sagt, man darf nur an dem auserwählten Ort opfern, sprich in Jerusalem. Aber seit dem Jahr 70 hatten die Juden den Tempel nicht mehr, den Tempelberg nicht mehr und den Tempel nicht mehr. Aber seit dem Jahr 1967 besitzen sie den Tempelberg wieder. Und darum haben sich seither so verschiedene Organisationen gegründet in Israel, die bereiten nun den Bau des dritten Tempels vor. Die haben schon den 7-armigen goldenen Leuchter gebaut und den Schaubrottisch und den goldenen Räucheraltar und viele weitere Geräte. Ich habe das gesehen und viele hier haben es auch original gesehen. Die bereiten sich vor, um den dritten Tempel zu bauen. Und hier wird klar, dieser dritte Tempel wird gebaut werden. Es gibt in Jerusalem, in der Altstadt, so ein kleiner Shop, wie es deren unzählige gibt. Und im Schaufenster ist so ein kleines Holzmodell vom Tempel, vom jüdischen Tempel ausgestellt. Und dann steht, man soll das jetzt kaufen für den Preis, weil bald wird der dritte Tempel gebaut und dann steigen die Preise. Ja, also das nur ein bisschen zur Auflockerung, damit wir dieses harte Studium, das wir hier machen, weiterführen können. Diese Opfer werden kommen, aber Europa wird nicht ein Freund dieser neuen Opfer sein. Und nach 3,5 Jahren kommt es zu einem Stopp. Und zwar, wie der Herr Jesus erklärt in Matthäus 24, 15, ein Götzenbild wird im Tempel aufgestellt werden. Das ist die Zeit, wenn der Antichrist als falscher Messias in Israel auftritt und er wird diese neue Tempelbewegung hassen und wird sie entweihen, den Tempel entweihen, durch ein Götzenbild. Und wenn der Tempel entweiht ist, kann man nicht mehr opfern. Und so wird nach 3,5 Jahren wird alles gestoppt. Jetzt können wir das vervollständigen. Wir haben diese lange Zeit, dann die 70. Jahrwoche und die wird zweigeteilt in 3,5 und 3,5 Jahren. In der ersten Hälfte wird noch geopfert in Jerusalem, in der zweiten nicht mehr. Ja, jetzt machen wir Pause. Eine halbe Stunde. Wir fahren jetzt weiter. Wir sind also in der Entwicklung des 6. Heilszeitalters bis zur 70. Jahrwoche gekommen. Haben gesehen, diese Zweiteilung, wo es zum Stopp der Opfer in Jerusalem kommt. Und jetzt lese ich weiter in Daniel 9, 27 noch die letzten Wörter. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und fest Beschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Wie gesagt, die Opfer werden aufhören. Wie werden sie aufhören? Der Jesus erklärt, dass, Matthäus 24, 15, dass ein Götzenbild auf dem Tempelplatz aufgestellt wird. Und das wird dieses Götzenbild sein, das der Antichrist in den dritten Tempel stellen wird. Und zwar muss ich jetzt noch kurz erklären. Wir haben jetzt etwas gehört von dem kommenden Fürsten, dem römischen Fürsten, und etwas von dem Antichristen. Der Antichrist wird als falscher Messias in Israel auftreten. Er wird aber mit diesem Fürsten des kommenden römischen Reiches, wird er befreundet sein. Die arbeiten zusammen. In Offenbarung 13 ist das erste Tier aus dem Meer der kommende Fürst über Europa und das zweite Tier, das aussieht wie ein Lamm, das aussieht wie der Messias, aber redet wie ein Drache, das ist der Antichrist, das Tier aus dem Land, aus der Erde. Im Gegensatz zum Völkermeer, das erste Tier kommt aus dem Meer. Ja, und die werden zusammenarbeiten, und zwar so, der Antichrist wird zwar König sein in Israel, der ruft nach einem starken Mann heute in Israel, der wird erfüllt werden. Der wird König sein in Israel, so beschrieben in Daniel 11, 36 bis 39. Und in Offenbarung 13, Vers 11, dieses zweite Tier, wie ein Lamm, wird Wunderzeichen tun können. Feuer vom Himmel herunterlassen. Und es wird auch ein Götzenbild herstellen, das sprechen kann. Und zwar stellt dieses Götzenbild das erste Tier dar, das verehrt werden muss. Und dieses Götzenbild, das sprechen kann, durch die Magie des Antichristen, wird in den dritten Tempel gestellt werden. Und dadurch wird der Tempel entweiht werden, die Opfer müssen aufhören. Aber hier lesen wir nicht nur von einem Gräuel, ein Gräuel ist hier ein Götzenbild, sondern in der Mehrzahl. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Nun, die Bibel sagt uns, es gibt zwei Gräuel. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 15 den Jüngern, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung sehen werdet an heiligem Ort, dann sollen sie fliehen. Denn dann kommt die große Drangsalzeit. Das ist in der Einzahl. Und der Antichrist wird das Götzenbild im Vorhof aufstellen. Sichtbar. Aber in 2. Thessalonicher 2 erklärt der Apostel Paulus, dass der Antichrist, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, sich selber ins Allerheiligste setzen wird und sagen wird, er sei Gott. Und diesen Gräuel sieht man nicht, denn niemand darf ins Tempelhaus hineingehen. Aber es sind 2 Gräuel. Und nun sagt das Danielbuch, wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Die Masse des jüdischen Volkes wird den falschen Messias, den Antichristen, akzeptieren als Messias. Und darum ist das Warten auf einen kommenden Messias so gefährlich für Juden, wenn sie nicht sehen, dass der Messias schon längst gekommen ist. Denn dadurch ist die Gefahr riesig, dass sie dem Falschen in die Arme gehen. Sie werden das tun, die Masse wird das tun, und sie werden diesen Götzen, diesen doppelten Götzendienst im dritten Tempel akzeptieren. Und darum heißt es hier, wegen der Beschirmung der Gräuel. Sie werden also das schützen und das stehen lassen. Aber als Antwort dafür wird Gott ein Gericht schicken. Ein Verwüster wird kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr das Götzenbild seht an heiligem Ort, dann müsst ihr fliehen auf die Berge. Denn dann kommt die große Drangsal. Was ist diese große Drangsal? Wodurch wird sie ausgelöst? Das wird erklärt in Daniel 11, Vers 40. Der König des Nordens, das heißt Syrien mit all seinen Verbündeten, wird Israel von Norden her angreifen und völlig überrennen. In Joel 1 und 2 wird das Land beschrieben wie der Garten Eden. Mit über 1 Milliarde Schnittblumen, ja? Und wenn diese Armee durchgeht, wird alles verbrannt und zerstört. Jesaja 28, 29 spricht darüber. Micha 5, Sacharja 12 bis 14. Es wird so weit kommen, dass alles am Boden zerstört wird. 2/3 der Bevölkerung in Israel wird getötet werden. Sacharja 13, Vers 8. So wird es im Land, steht dort. Nicht im Ausland, im Land geschehen. 2/3 wird ausgerottet werden. Dieser Verwüster da ist der König des Nordens und seine Verbündeten. Oder in Micha und in Jesaja wird er genannt der Assyrer. Das ist also in der Sprache von heute die islamische Welt verbündet mit Syrien, die diesen tödlichen Schlag vollführen wird. Als Gottes Gericht, weil die Masse in Israel den Antichristen mit seinem Götzendienst akzeptiert. Und die gläubigen Juden in dieser Zeit, die werden dann fliehen und bewahrt bleiben. Also, wir schauen die 70. Jahrwoche an, die 2. Hälfte. Das ist nun das Schlimmste, was kommen wird. Das nennt der Herr Jesus in Matthäus 24, 20 die große Drangsal, die so schlimm sein wird, wie es noch nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, noch je sein wird. Und der Herr Jesus sagt, wenn diese Zeit nicht von Gott verkürzt würde, nämlich auf 3,5 Jahre, würde kein Fleisch gerettet werden. Das heißt nicht keine Seele, sondern kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde hier auf Erden noch überleben. Das lässt uns das Schlimmste ahnen im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen. Aber dann kommt das Ende. Der Herr Jesus wird als Richter der Welt kommen und wird den König des Nordens schlagen. Er wird auch das römische Reich, das seine Truppen nach Harmagedon versetzen wird, um Israel zu helfen gegen den König des Nordens. Auch diese Armee wird geschlagen werden. Eine Armee nach der anderen wird geschlagen werden und der Herr Jesus wird dann sein Königreich aufrichten. Aber so endet auch dieses Heißzeitalter mit dem Gericht Gottes. Allerdings mit dem Gericht so, dass Gott selber als Richter in die Welt kommt. So etwas haben wir noch nie gesehen, jetzt in all diesen Heilszeitaltern. Es hat mit Gericht immer aufgehört, aber hier kommt Gott selber, der Sohn Gottes selber, in die Welt als Richter. Wir fassen also zusammen. Wir hatten einen guten Anfang. Zedekia hat sich Nebukadnezar unterstellt und so hätte das Königreich Juda weiter bestehen können. Aber es gab eine traurige Entwicklung, er hat sich aufgelehnt und so kamen die Juden in die babylonische Gefangenschaft, alle. Das Volk im Allgemeinen, Und Israel musste ständig leiden unter den Völkern, die eben die Herrschaft grausam und blutrünstig ausgeübt haben, durch die ganze Zeit der Nationen hindurch. Und dann haben wir gesehen, am Schluss die große Drangsal über alle Völker und der Herr Jesus selber kommt als Richter der Welt. Ein Ende, das Gericht fordert. Und das ist das ganze sechste Heilszeitalter. Nun sehen wir, ganz am Anfang haben wir doch unterschieden zwischen dieses Zeitalter und das künftige. Nun, ich habe mal dieses Zeitalter angesetzt, so ab dem Kreuz, weil Paulus davon spricht, dieses Zeitalter und dann das zukünftige. Aber eigentlich hätten wir schon merken können, der Herr Jesus spricht ja schon zu Lebzeiten von diesem Zeitalter. Also war dieses Zeitalter nicht erst seit dem Kreuz, sondern davor. Und jetzt können wir die Linie eigentlich noch weiter zurückschieben. Dieses Zeitalter hat begonnen mit dem Bund mit Zedekia. Und dann das künftige Zeitalter, das ist das tausendjährige Reich. Und davor hatten wir noch fünf andere Zeitalter. Nun kommen wir zum siebten Heilszeitalter. Der Herr Jesus kommt zurück und wird dann das Reich Gottes aufrichten. Der ganze Fluch über diese Erde wird weitgehend weggenommen werden. Die Schöpfung wird aufblühen, aufleben. Endlich wird Gerechtigkeit in diese Welt hineinkommen. Und der Herr Jesus wird über alle Völker der Welt in Frieden regieren. Alle Probleme, die wir Menschen nicht lösen konnten und die auch die UNO nicht lösen kann. Ungerechtigkeit, Krieg, aber auch Hungersnot, Suchtprobleme, Drogenprobleme, dann auch soziale Probleme, ebenso die Naturkatastrophen mit Seuchen und Erdbeben. Alles wird der Herr Jesus lösen. Es wird ein Zeitalter sein, das richtig ans Paradies erinnert. Diese Schöpfung wird zur Ruhe kommen. So wird das ein guter Anfang sein. Und all die Menschen, die überleben werden in der großen Drangsal, Offenbarung 7 spricht von einer unzählbaren Schar aus allen Völkern und Sprachen und Stämmen, die sich bekehren werden in der Drangsal, weil sie das Evangelium vorher nie gehört hatten. Und dann werden die ins tausendjährige Reich hineingehen. Und so werden sie sich vermehren. Die Menschheit wird am Ende der 70. Jahrwoche Daniels, wird die schrecklich dezimiert sein durch all die Kriege. In Jesaja 13 steht, ich werde den Menschen kostbarer machen als Gold von Ophir. Das heißt, der Wert des Menschen wird steigen, weil es nur noch so wenige Menschen gibt. Schrecklich. Aber die werden dann Kinder haben. Das ist das tausendjährige Reich nach Offenbarung 20. Der Teufel wird gebunden sein, wird sein Unwesen nicht mehr ausüben können. Also ideale Zustände, könnte man sagen. Aber diese Kinder, die geboren werden, die sind nicht automatisch bekehrt. Es ist wie bei unseren Kindern, dass die Bekehrung und die Wiedergeburt, die wird nicht durch die DNA weitergegeben. Jede Generation muss sich selber bekehren.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Die Bibel in der Vogelschau, zweiter Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.